Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von VHS Meets Future, dem Zukunftspodcast der Volkshochschule Berlin-Mitte. Auch in der zweiten Staffel freuen wir uns auf viele Expertinnen und Experten, mit denen wir über mögliche Zukunftsvisionen sprechen.
Was sind die größten Herausforderungen unserer Zeit? Und wie sieht euer Berlin von morgen aus? Schreibt uns gerne bei Twitter oder Instagram oder direkt an vhsmeetsfuture@gmail.com.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VHS Meets Future, die zweite Folge der neuen Staffel. Ich sitze heute hier mit Charlotte und wir freuen uns, dass Ottmar von den Biospitzenköchen zu Gast ist.
Ja, auch von meiner Seite ein großes Hallo erstmal und schön, dass wir euch wieder begrüßen dürfen. Für die Leute, die noch nicht unseren Podcast gehört haben, wollte ich unser Vorhaben kurz vorstellen. Wir sind also vier junge Menschen aus der Volkshochschule und wir haben uns zusammengeschlossen, um außerhalb der Volkshochschule nach interessanten und neuen und vor allem zukunftsrelevanten Themen zu suchen. Alles mit dem Ziel, dass wir neue Workshops mit euch machen können, Kurse oder auch Kooperationen für die Volkshochschule finden. Vielleicht machen wir uns einfach mal auf den Weg, mal schauen, was für spannende Themen uns heute begegnen und was wir dann im Anschluss daraus machen, hört ihr dann zum Schluss. Also bleibt dran.
So, dann bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen und wir steigen direkt in unser heutiges Gespräch mit unserem heutigen Gast ein. Tatsächlich dürfen wir ihn heute endlich mal wieder in unserem Podcast-Studio in der Linienstraße begrüßen. Natürlich alle mit tagesaktuellen Tests. Herzlich willkommen, Ottmar. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, also ich heiße Ottmar Pohl-Hofbauer. Ich bin 44 Jahre alt und seit fast 30 Jahren in der Gastronomie unterwegs als Koch. Habe in der Sterne- und Spitzengastronomie gearbeitet, habe Caterings gemacht und bin seit der Corona-Pandemie in einer Kindertagesstätte als festangestellter Koch tätig.
Dazu hören wir auch später definitiv mehr. Also erstmal vielen Dank. Und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, hatten wir uns überlegt, dass wir mit Entweder-Oder-Fragen einsteigen. Einfach intuitiv antworten und wir schauen mal, wir lernen dich sicherlich ein bisschen besser kennen dadurch. Also bist du an einem sonnigen Tag eher mit Bier oder Wein unterwegs?
Definitiv mit Wein.
Und findet man dich eher auf dem Fahrrad oder zu Fuß? Was magst du eher?
Immer auf dem Fahrrad.
Wie viel Kilometer fährst du da so?
Oh, keine Ahnung, das Fahrrad, was ich jetzt habe, hat bestimmt schon 200.000 Kilometer.
Oh, echt viel. So, und zum Schwimmen, Schlachtensee oder lieber ein bisschen weiterfahren zum Müggelsee?
Kommt drauf an, wo man wohnt. Also für mich der Müggelsee.
Ist näher dran.
Ja.
Ja gut, dann der Müggelsee. Stand-up-Paddling oder Ruderboot, was für eine Wassersportart gefällt ihr am ehesten?
Seit letztem Jahr Stand-up-Paddling. Also wir machen das mit der ganzen Familie, meine Kinder lieben das und das ist super, um entlegene Sachen kennenzulernen und das Ufer zu erkunden.
Und da kriegst du es auch richtig gut hin, die Balance zu halten?
Ja, das klappt.
Genau, und dann zum letzten Kiez-Spaziergang oder Waldspaziergang?
Auch da ganz klar Waldspaziergang. Ich mag es lieber ein bisschen ruhiger und ich wohne in Friedrichshain in der Nähe vom Boxhagener Platz und da ist am Wochenende so voll, da fahre ich gerne raus.
Okay, super, Dankeschön. Guck mal, haben wir direkt schon einen guten Eindruck von dir bekommen.
Ja, wir interessieren uns natürlich nicht nur dafür, ob du lieber Fahrrad fährst oder zu Fuß gehst. Wir möchten dich ja auch noch als Person ein bisschen genauer kennenlernen und ja, dich auch als Spitzenkoch nochmal unter die Lupe nehmen. Und erzähl uns doch mal, wie es dazu kam, dass du dich überhaupt erstmalig mit regionaler und biologischer Küche auseinandergesetzt hast.
Das war zu der Anfangszeit, wo ich nach Berlin gekommen bin. Da habe ich viele Auslandscaterings gemacht, und zwar in Ländern wie zum Beispiel Bahrain oder Marrakesch. Und habe einfach gesehen, wie viele Mengen an Lebensmitteln, die von hier nach dort gekarrt werden, am Ende von der Veranstaltung weggeschmissen werden. Und das habe ich nie richtig verstanden, habe dann noch nachgefragt. Das hat wirtschaftliche Gründe, weil es günstiger ist, wegzuschmeißen als zu verteilen. Und habe dann danach in einem Hotel in Berlin angefangen und das auch direkt besprochen im Vorfeld dass wir regional arbeiten, dass wir saisonal arbeiten und möglichst auch biologisch. Und so habe ich angefangen, mein Netzwerk aufzubauen, um zu gucken, dass die Lieferketten möglichst engmaschig sind, dass die Sachen von nicht so weit herkommen und dass man alles das, was man hat, wertschätzt und nicht wegschmeißt.
Und dann bist du dadurch auch auf die Bio-Spitzenköche aufmerksam geworden oder sind die eher auf dich aufmerksam geworden?
Eher andersrum. Ja, also durch verschiedene Podcasts und Zeitungsartikel sind die auf mich aufmerksam geworden, haben mich dann angesprochen. Also man muss 100% biologisch arbeiten in einem zertifizierten Betrieb. Das habe ich mit dem Hotel gemacht. Nach 6 Jahren haben wir uns komplett zertifizieren lassen. Und dann bin ich von denen angesprochen worden, ob ich nicht Biospitzenkoch werden möchte.
Welche Kriterien müssen denn noch erfüllt werden, um überhaupt ein Biospitzenkoch, eine Biospitzenköchin zu werden?
Ich glaube, man muss schon so seine eigene Philosophie fahren und seinen eigenen Weg. Also ich arbeite jetzt ja vegetarisch und war es in dem Restaurant davor auch, aber in dem Hotel haben wir noch ganze Tiere zum Beispiel verarbeitet. Das heißt, ne, ich habe bei einem Bauernhof ein ganzes Rind gekauft, ganze Schweine, ganze Fische, um die dann zu verarbeiten. Und es geht halt um das Ganzheitliche und die Philosophie, wie gesagt, die man in den Betrieb fährt und dann wird man von denen angesprochen.
Wir haben uns natürlich auch noch vorher ein bisschen über dich informiert und haben natürlich gelesen, dass du ja auch sehr Slow Food begeistert bist. Willst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz erklären und wieso passen denn Soul Food und Bio gerade so gut zusammen?
Und Slow Food. Slow Food und Soul Food.
Slow Food und Slow.
Das ist ein schönes Wortspiel auch. Bei Slow Food geht es erstmal darum, wirklich traditionell handwerklich hergestellte Lebensmittel zu fördern und alte Rassen aufrechtzuerhalten, was bei Tieren oder alte Obstsorten und so weiter, die gefördert werden, die werden in einen Pool aufgenommen, der sich Arche-Passagiere heißt. Davon gibt es in Deutschland, glaube ich, mittlerweile so um die 90 Stück, die dort aufgenommen sind. Und wenn man in der Chef Alliance ist, das sind die prämierten Köche von Slow Food, die nach den Prinzipien arbeiten, in dem Verband bin ich auch, ausgewählt werden, muss man auch, wenn man ein Restaurant hat, auf seiner Speisekarte quasi 1 bis 2 Arche-Passagiere aufnehmen, verkochen und über das Jahr hinüber verarbeiten. Das heißt, dass man dort auch nachhaltig arbeitet.
Du hast ja vorher schon in der, wie du ja in der Einleitung gesagt hast, schon in der gehobenen Gastronomie gearbeitet. Was unterscheidet denn die Arbeit in einem, sag ich mal, gehobenen Restaurant zu deinem aktuellen Arbeitsplatz, der Kita?
Alles. Fängt an mit Arbeitszeiten, logischerweise. Es ist viel aufwendiger, ein gehobenes Restaurant zu leiten, zu führen und alles umzusetzen. Das sind 16, 18, 20 Stunden Jobs pro Tag. Wenn man in der Kita arbeitet, hat man ein vernünftiges, normales Familienleben von Montag bis Freitag und arbeitet ungefähr 8 Stunden am Tag. Von der Umsetzung und der Planung her, was im Hintergrund läuft, das heißt, dass man Netzwerke aufbaut mit Landwirten, mit solidarischer Landwirtschaft, wie man sich beliefern lässt, das ähnelt sich sehr. Aber der Stressfaktor und die Arbeitszeiten ähneln sich nicht.
Das ist doch schon mal gut. Und woher beziehst du dann deine Bio-Lebensmittel für die Kita-Küche?
Wir haben jetzt Kooperation abgeschlossen für diesen Sommer. Also ich habe letztes Jahr angefangen, das braucht immer ein bisschen Vorlauf, ne, dass man halt sagt, ne, man verbraucht so und so viele Möhren, so und so viele Gurken ungefähr pro Woche. Wie sieht's aus? Könnt ihr mir da helfen? Könnt ihr mir das liefern? Und wir arbeiten jetzt mit einer solidarischen Landwirtschaft in Klado, die heißt Speisegut. Und mit Christian Heimann, das ist der Landwirt, habe ich schon im Hotel vorher zusammengearbeitet, also wir kennen uns. Dann gibt es den Hof Kuhhorst, die sind oben im Lienumer Land, die haben zum Beispiel Getreide, also sie sind der einzige Betrieb hier in Brandenburg, den ich kenne, der auch Getreide hat. Da kaufe ich Nudeln, Müsli, die haben auch Milch und Eier dazu und fülle das Ganze mit Gemüse auf, die die anderen nicht haben. Ein bisschen kooperiere ich mit der Domäne Dahlem, damit die Kinder auch mal rausfahren können zu einem Bauernhof. Wenn man jetzt einen in Mecklenburg hat, da kann man keinen Tagesausflug hinmachen. Und so, das sind jetzt 2 Höfe, die auch in Berlin sind, für die Domäne und Speisegut. Und da kann man auch Ausflüge mit den Kindern hinmachen, um denen zu zeigen, wo die Sachen herkommen.
Und die Kita, die war schon vorher, hat die schon vorher Wert darauf gelegt, dass man regional und saisonal gekocht wird da? Oder kam das dann eher durch dich?
Die hatten vorher einen Caterer, der sie beliefert hat, der heißt Löwenzahn, die kochen auch biologisch. Und versuchen, glaube ich, auch regional zu arbeiten. Aber es ist einfacher, wenn man selber vor Ort ist. Man hat kaum Abfall. Also das heißt, wenn man ein Gericht nicht gut ankommt, kann man das immer noch anderweitig verarbeiten. Man kann Suppen draus machen oder wenn man Reis, Linsen, Bohnen etc. jetzt als Gemüse hat und es wird nicht genommen, macht man am nächsten Tag Bratlinge draus. Und so sind die Abfälle relativ gering und man kann sich den ganzen Arbeitsaufwand und die Mehrkosten, also ich sage in Anführungsstrichen Mehrkosten, die biologische Lebensmittel kosten, damit wieder aufheben.
Was sind denn die Lieblingsgerichte von den Kids in der Kita?
Darf man gar nicht sagen, ne? Aber
hier kann man sagen.
Also ich mache so eine Vollkornpizza Margherita mit so längerer Teigführung. Essen natürlich unglaublich gerne Pasta mit Tomatensauce. In den Tomatensoßen kann man sehr viel Gemüse drin verschwinden lassen, was kein Kind merkt. Es ist immer viel Fenchel drin und Staudensellerie. Also man muss ja gucken, dass es eine ausgewogene Ernährung ist. Ich fange montags bis Freitag mache ich mir ja Gedanken, was es die Woche über gibt und baue das dann so auf, dass es eine ausgewogene Ernährung für Kinder ist. Also es gibt viel Gemüse, es wird nicht immer gegessen. Dann muss man es halt manchmal mixen oder so klein schneiden, dass man es nicht merkt.
Und ihr probiert dann auch dann möglichst davon wenig wegzuwerfen wahrscheinlich?
Ja, okay. Ja. Also im Moment, aufgrund der Pandemie, werfe ich alles das weg, was in Kontakt direkt mit Kindern gekommen ist. Aber alles, was nicht angerührt worden ist, wenn es Gemüsereste sind, die friere ich ein und mache daraus dann Pasten, die man aus Frühstück schmieren kann, aus Brot zum Beispiel. Oder wenn Obst übrig bleibt, so lange warten, bis man genug hat, macht einen Kompott draus, ein bisschen Milchreis dazu, Pfannkuchen.
Dann hat man direkt auch den Nachtisch für die Kids.
Genau. Ja, es gibt nur drei Mahlzeiten am Tag. Das ist Frühstück, Mittag und die Vesperpause. Und da zum Vesper gibt es dann halt mal Grießbrei, Milchreis, Gemüsekuchen, sehr Pfannkuchen lecker. Und sowas.
Also da muss ich ja auch erstmal sagen, in deinem Kindergarten wäre ich schon ganz gerne. Ich meine, ich hatte eine tolle Köchin früher und an die kann ich mich auch noch ganz genau erinnern. Also ich glaube, dass du da definitiv auch Einfluss auf die Kinder hast und auch Einfluss langfristig, wie sie sich auch ernähren und auf was sie Lust haben. Gerade Kinder sind ja normalerweise sehr wählerisch und wenn du ihnen beibringst, dass man eben mit wenig eben viel machen kann, finde ich das ganz klasse und ich glaube, dass das einen tollen Einfluss hat auf später. Also.
Es macht auch unglaublich viel Spaß. Woran man wirklich achten muss, ist, dass man alles separat macht bei Kindern. Also so Erwachsene oder wir essen ja auch mal gerne so ein Thai-Curry, so ein gutes Beispiel von mir. Wenn man das Kindern serviert, funktioniert es gar nicht. Das heißt, man macht jedes einzelne Gemüse, brät man separat, macht die Soße dazu und macht dann Reisnudeln oder Reis dazu. Und wenn alles so steht, dann probieren die Kinder das auch einzeln aus. Aber wenn das alles zusammen ist, das ist für Kinder zu viel. Das probieren die nicht.
Ja, ist ein bisschen wie so eine Wundertüte.
Ja,
ne?
Genau.
Also die haben dann eher Lust, sich so rauszupicken, auf was sie stehen und auf was sie nicht stehen.
Ja, und auszuprobieren.
Und auszuprobieren,
allem.
Ja. Also es ist klasse, ehrlich. Jetzt ein bisschen allgemeiner gefasst. Mittlerweile sind in Berlin und anderen Großstädten ja immer mehr Restaurants, die möglichst nachhaltig oder auch biologisch kochen. Gibt es hierfür auch Auszeichnungen wie zum Beispiel den Michelin? Kann ich gar nicht mehr aussprechen. Michelin. Wenn ich Französisch wäre, würde ich das ganz fantastisch aussprechen können.
Michelin.
Also gibt es dafür auch noch einen Michelin-Stern oder eben besonders, also so eine Auszeichnung für besonders nachhaltige Küchenkonzepte?
Ja, die gibt es schon. Also es gibt Auszeichnungen wie zum Beispiel die Bio-Spitzenköche. Man wird von Slow Food ausgezeichnet. Von Michelin gibt es mittlerweile einen Grünstern für nachhaltiges Arbeiten und nachhaltige Küche. Hätte ich gerne mit dem letzten Laden gehabt, aber da kam die Pandemie dazwischen. Vielleicht gibt es das ja noch. Ich weiß nicht, ob der Gourmillon eine extra Auszeichnung tatsächlich dafür hat. Aber auf jeden Fall gibt es da mittlerweile schon so den ein oder anderen Anreizpunkt dafür, dass man das macht. Aber man muss das aus innerer Überzeugung machen.
Genau, und ausbaufähig ist es sicherlich auch noch.
Definitiv.
Ja, denkst du denn, dass gerade apropos Pandemie, die Pandemie eine Auswirkung darauf hatte, ob wir wie biologisch, nachhaltig und auch regional die Küche wird und wie viel Wert darauf gelegt wird?
Das glaube ich schon.
Sowohl privat als auch in der Gastronomie?
Ja. Also privat, ich lebe ja privat nicht anders, als wie ich meinen Job auslebe und ich möchte das noch nie wieder anders machen. Aber ich hoffe wirklich, dass nach der Pandemie Auswirkungen auf das Konsumverhalten von einigen Leuten macht. Also man lebt ja, in Berlin lebt man ja quasi in so einer Blase. Wenn man hier über den Markt geht oder so viele Bio-Supermärkte, wie man hier hat und diese Auswahl, wenn man dann aber egal wo in die ländlicheren Gegenden geht, wird das schon schwieriger, sich dann tatsächlich so nachhaltig zu ernähren, wie man das hier kann. Selbst Unverpacktläden, wie viele gibt es in Deutschland, wie viele gibt es davon in Berlin?
Ja, also da sind wir schon an einer echt tollen Stelle hier, um das eben auch ausleben zu können, ne?
Ja.
Denke ich auch.
Auch in der Gastronomie. Es gibt ja unfassbar viele Kollegen mittlerweile in der Stadt, die vielleicht nicht 100% nachhaltig, aber schon zu einem großen Anteil regional-saisonale Produkte bestellen und verarbeiten. Das ist toll.
Ja, und andererseits ist es natürlich auch ein totales Paradox, weil man denken sollte, dass gerade auf dem Land die Connections vielleicht viel näher dran sind, ne, als in so einer Großstadt wie Berlin.
Ja, aber was denkst du, wie hoch der Anteil an biologisch genutzter Anbaufläche in Brandenburg ist?
Ja, also da hast du recht, das übersteigt aber auch meine Ideen.
Das ist maximal zwischen 10% und 12%.
Okay, das klingt echt wenig.
Und das ist auch bundesweit so. Und deswegen, wenn die Bereitschaft da ist, denke ich auch, wird sich das ändern und dass die Anbaufläche an sich oder dass der Wille, ich denke mal, die Bürokratie muss da ein bisschen einfacher werden, dass dann der Wille auch da ist, sich umzustellen, einfacher wird.
Also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Ich hoffe.
Genau, und dazu habe ich noch eine Frage. Bedeutet nachhaltig essen, also ich selber bin zum Beispiel vegan, aber findest du, dass nachhaltig essen auch immer vegetarisch bedeutet oder vegan, oder kann man sich auch gut nachhaltig mit Fleisch zum Beispiel ernähren?
Wenn es einmal die Woche ist, könnte das auch funktionieren, aber da der Fleischkonsum in Deutschland, oder nicht nur in Deutschland, ich sage mal weltweit, einfach viel zu hoch ist, muss sich da definitiv auch was ändern.
Wir kommen später nochmal zu Tipps und sowas, aber hast du vielleicht hier schon einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man auf nachhaltiges Fleisch achten könnte? Also auf was muss man achten beim Kauf?
Auf Haltungsformen definitiv. Gucken, welches Biosiegel das Fleisch hat, was man kauft. Also ich bin bei Eiern, Geflügel etc. kaufe ich wirklich nur was, wo ein Demeter-Siegel drauf ist. Und durch das, was ich jahrelang mache, habe ich natürlich meine Connections, wo ich mein Fleisch guten Gewissens kaufen kann und wo es herkommt. Vielleicht sollte man es tatsächlich nicht im Discounter kaufen und sich da dann doch überlegen, bei welchem Landwirt oder bei welchem Metzger des Vertrauens man das tatsächlich kaufen kann. Also ein bisschen Arbeit muss man sich tatsächlich machen, um zu gucken, wo es herkommt. Aber wenn man dann seine Quellen gefunden hat, kann man das trotzdem guten Gewissens in Maßen genießen.
Genau, und wenn jetzt jemand im Discounter geht, dann auf jeden Fall auf die 4 Stufen achten und am besten Stufe 4 kaufen.
Genau.
Genau. Genau, und jetzt sind wir auch schon bei Tipps und Tricks angelangt. Ich finde, das war eine super Überleitung, fast als wäre es geplant gewesen. Also ganz kurz, ich werfe einfach mal Fragen rein, du antwortest. Ein schnelles Essen, was abends immer geht?
Bei uns zu Hause?
Ja, oder auch als Tipps für andere?
Ja, wir essen zu Hause gerne, wenn es schnell gehen muss, die ganzen Reste an Gemüse, die da sind, einmal kurz durch die Pfanne, ein bisschen Tomate drauf, Nudeln durchziehen, fertig, geht immer. Mhm. Ich mag aber auch gerne so diese großen Pfannkuchen, Kartoffelreste rein, ein bisschen Zwiebeln rein, ein bisschen Paprika drauf, ne? Pfannkuchen drauf, eingerollt, das geht auch immer.
So wie so ein Omelette, nur mehr oder weniger ist es dann, oder? Oder meinst du einfach einen herzhaften Pfannkuchen?
Ja,
wie?
Ja.
Ah, lecker.
Mich würde mal noch interessieren, wenn du jetzt unterwegs bist und zum Beispiel, du warst jetzt auf dem Weg hierher in die Volkshochschule und wolltest ja bestimmt noch was Kleines snacken vorher oder vielleicht auch nicht, weiß es nicht. Aber was isst du dann unterwegs? Dann, weil wenn du nur nachhaltig und biologisch dich ernährst, wie machst du das, wenn du zwischendurch Hunger kriegst?
Ich habe meine kleine Vespa-Box dabei.
Und was ist da heute drin?
Heute hatte ich eine Gurke aus dem Spreewald vom Landgut Pretschen, einen Apfel und eine Kohlrabi.
Das heißt, du versuchst dich auch, also für dich geht auch nachhaltig essen, auch ein bisschen mit zu Hause kochen und …
Immer. Also wir kochen immer zu Hause. Ja, also ich bin jetzt nicht der ins Restaurant geht, weil es auch gar nicht so einfach ist. Mit mir sagt meine Frau auch, mit meine Kinder auch.
Klar, wer es zu Hause besser kann, ne, der muss auch nicht ins Restaurant dafür.
Ja, das auch. Aber ich sehe auch immer, wenn ich bestelle und es dauert dann 40 Minuten, bis es da ist, bis dahin habe ich ja selber schon gekocht.
Ja, eben, genau. Ich gehe da mal kurz dann, in die Küche und koche das dann.
Ja, und ich koche auch total gerne. Also mir wird das selten zu viel. Mir macht das wirklich meistens sehr viel Spaß. Und wenn wir unterwegs sind oder so, wir nehmen meistens immer Sachen mit. Im Moment kann man ja auch nirgendwo anhalten. Raststätten sind ja gar nicht vorhanden. Ja, und wir haben immer was dabei, auch für die Kinder, immer was zu knabbern, immer ein bisschen Gemüse und Obst. Und so kommt man gut von A nach B.
Ja, finde ich gut. So kann man sich eine Scheibe abschneiden von. Zurück zu den Tipps und Tricks. Wie kann ich denn als Einkäufer oder Einkäuferin, ob meine Lebensmittel wirklich bio sind oder, ja.
Ja, bei den Siegeln, die auf den Lebensmitteln drauf sind, kann man eigentlich kein Schindluder mittreiben. Also die sind auf jeden Fall schon mal ein guter Indikator dafür, wo es herkommt. Dann muss man sich aber trotz alledem Gedanken darüber machen, braucht man im Dezember eine Gurke aus Marokko? Oder wartet man einfach, bis es die regionale Gurke spätestens ab Mai wieder gibt? Also ich finde, ein bisschen regional oder zumindest saisonal muss man sich da schon auskennen, was wann Saison hat, um zu gucken, wo kommt was her. Weil ne, Anfang der Saison, jeder freut sich, wenn es Erdbeeren gibt. Die kommen leider aus Spanien und dafür braucht man Unmengen von Wasser, um die überhaupt auf den Markt zu bringen. Und da ist es halt die Frage, wie nachhaltig ist das denn noch?
Ja, ich habe auch gestern mich genau darum mit einem Kollegen unterhalten, der meinte, er hätte schon deutsche Erdbeeren dieses Jahr gegessen. Und da habe ich jetzt mal im Discounter geguckt und bei mir gab es auch nur welche aus den Niederlanden. Also deutsch ist doch noch gar nicht
die Zeit, also maximal, ne? Diese Woche fängt es an.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, vorher gab es noch keine. Nee, und da muss man halt auch gucken, auch bei den Gurken, ne? Wenn sie dann von Februar, Dezember, Januar aus Marokko oder wo auch immer herkommen, ob man das dann wirklich braucht.
Ja. Definitiv.
Ich habe mit den Kindern noch so ganz kurz, ne, in der Kita, wir haben die Lebensmittel Ende der Saison verabschiedet. Oh. Ne, das heißt, wir haben dann gesagt, ne, die Wassermelonen sind jetzt weg, auf Wiedersehen, die Gurken sind jetzt weg und wir empfangen sie dann aber auch wieder.
Ach, ne? Schön.
Also es wird wirklich, in den Wintermonaten ist es echt nicht so richtig schön. Ne? Irgendwann kann man keine Karotten mehr sehen, die gelagert sind. Aber dafür freuen sie sich jetzt umso mehr, wenn es immer mehr gibt zum Festbauen, die Gurken da sind, frische Karotten jetzt irgendwann kommen, wenn dann die Erdbeeren bald kommen. Das ist toll.
Aber es gibt ja auch so Obst wie zum Beispiel Bananen, die sind ja bei uns nie Saison. Gibt es die dann
die
auch nicht?
Die werden nie Saison haben, nee. Also es
genau,
gibt's
und
paar,
die gibt es dann auch nicht in der Kita.
Darauf kann ich jetzt nicht so ganz verzichten. Ja, aber
also man macht irgendwo Abstriche.
Kompromisse,
ja.
Genau. Also ich kann jetzt nicht der 100% regionale Öko-Hardliner in der Kita sein. Ich glaube, dann hätten die Eltern damit auch ein Problem.
Definitiv.
Ja. Wenn man dann aber noch wieder die Produzenten kennt, wo die Bananen herkommen und wissen, dass die gut bezahlt werden und dass sie unter vernünftigen Anbaubedingungen gemacht werden, dann ist es okay, finde ich.
Ja, da gehe ich mit. Und ab und zu muss man eben auch Kompromisse eingehen.
Ja, darf man auch.
Darf man. Kann ich in Berlin überhaupt regionale Bioprodukte einkaufen oder muss ich dafür immer ins Umland fahren?
Nein, die kann man in Berlin auch einkaufen. Es gibt ja eigentlich genug Läden mittlerweile, die sowas haben. In den Saisonzeiten natürlich auch auf den Wochenmärkten. Ganz klar, es haben viele, viele Landwirte aus der Umgebung haben auch eigene Stände. Ja, in Kreuzberg, in Schöneberg, in Friedrichshain. Und dann gibt es noch die Markthalle in Moabit. Es gibt die Markthalle 9 in Kreuzberg. Da werden relativ viele Sachen aus dem Umland angeboten. Und wenn man die Produzenten und Höfe kennt, wie zum Beispiel, es gibt das Ökodorf Brodowin. Ja, das ist nicht weit von Berlin weg. Die produzieren auch Milchprodukte, die haben Butter, die haben aber auch Gemüse. Die gibt es auch im Bio-Supermarkt hier. Und es gibt einzelne Supermärkte, die auch mit einzelnen Bauern zusammenarbeiten und da auch ihre regionalen Sachen her haben. Also das gibt es in Berlin schon.
Was uns oder beziehungsweise ja doch uns alle eigentlich auch noch interessieren würde, weil wir natürlich alle arme Studenten und Studentinnen sind. Wie kann ich denn als Student oder als Studentin überhaupt regional und biologisch essen und trotzdem auf meinen Geldbeutel achten?
Indem du Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft wirst und mit einem Studententarif dort deine Gemüsekisten bekommst. Dann kann man natürlich auch ein bisschen kreativ werden, weil ne, es gibt ja jede Woche immer so ein bisschen was anderes. Man weiß ja vorher nie so genau, was drin ist. Die kann man auch ne, vegan bestellen oder also, ich glaube, mit Fleisch gibt es die wenigsten tatsächlich. Wenn, dann hat man mal vielleicht Eier und Käse und Molkereiprodukte drin, aber grundsätzlich geht es ja ums Gemüse. Und wenn man diese Biokisten bestellt, die kann man sich ja auch, wenn man in einer Studenten-WG wohnt, als WG teilen. Und dann finde ich, ist das erschwinglich für jeden.
Sind denn das, also sprichst du dann da von Etepetete-Paketen oder?
Die gibt es zum Beispiel auch, ja. Genau. Es gibt ja Etepetete, Misfits, die kann man sich auch bestellen.
Und bestimmt ganz viele andere weiter.
Ja, genau. Das sind jetzt die beiden, die mir einfallen, aber es gibt noch einige andere.
Und der Schritt, Mitglied zu werden, wie würde man den gehen? Einfach online?
Genau, am besten ist immer online, weil wenn man Bauern oder Landwirte oder sowas erreichen will, per Telefon kriegst du die so gut wie nie. Das heißt, erstmal eine E-Mail schreiben, man bekommt eine E-Mail zurück, dann bekommt man Kontakt und dann kann man sich Gedanken darüber machen. Und ja, die cool. meisten Biokisten von den solidarischen Landwirtschaften, die haben ja ein gewisses Kontingent und dann gibt es jeweils Depots in den einzelnen Vororten oder in den einzelnen Stadtteilen, wo man lebt. Und da kann man die sich dann abholen.
Ja, richtig cool. Also ich habe auch schon Gemüsekisten ausprobiert. Bei mir war recht viel Schwarzwurzel drin und da wird man direkt kreativ. Das kann ich jedem empfehlen.
Ja,
also mit Schwarzwurzel-Suppe.
Asiatische Suppe. Mm,
ja, lecker.
Ja. Es gibt aber jetzt noch ein neues Projekt. Das ist in den Osramhöfen in Wedding, da habe ich von gehört. Da gibt es bald einen Supermarkt, in dem man selber Mitglied wird quasi. Der ist rein biologisch und versucht regional, saisonal zu arbeiten. Man muss pro Monat, glaube ich, 4 Stunden in diesem Markt mitarbeiten. Man kann sich aussuchen, was man macht, bekommt dafür aber fast die gleichen Konditionen, als wenn ich als Restaurant direkt beim Bauern bestelle. Also das finde ich ist ein ganz tolles Projekt. Es ist sehr unverpackt, der ganze Supermarkt an sich, also wirklich nachhaltig.
Kannst du da auch noch einen Namen zu sagen? Weißt du den schon? Also
habe ich vergessen, leider. Ich habe das letztens im Radio gehört und fand das so toll. Ich weiß nur, dass es in den Osramhöfen in Wedding ist. Da fängt es an und der zweite geht, glaube ich, in Langwitz los. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall in den Osramhöfen in Wedding.
Was für ein tolles Projekt. Ja, super, cool. Schauen wir vielleicht auch nochmal nach und schreiben es dann in die Shownotes.
Genau, weil wenn es im Wedding ist, ist es ja direkt bei uns um die Ecke auch, das stimmt. Wir haben jetzt gerade schon über Erdbeeren und Gurken geredet, die gerade nicht regional sind, oder nee, nicht saisonal sind vor allem gerade. Welche Lebensmittel kann ich denn überhaupt gerade verwenden, wenn ich saisonal kochen will?
Jetzt fängt es ja Gott sei Dank langsam wieder an. Gurken haben jetzt aber gerade.
Ach, Gurken gehen wieder.
Ja, Gurken gehen wieder, genau. Ich denke, Erdbeeren dauert nicht mehr lange, maximal nächste Woche. Ja, der erste Kohlrabi kommt, der erste Spinat kommt.
Spargel.
Natürlich der Spargel, der Bärlauch. Aber Spargel mit neuen Kartoffeln ist auch immer so eine Sache. Der Spargel ist dann regional, die neue Kartoffel kommt aus Ägypten. Ist auch eine interessante Kombination immer. Aber da geht es langsam los. Man muss ja auch, es gibt ja auch ne, Nord-Süd-Gefälle in Deutschland gibt es ja auch. In Süddeutschland ist es auf jeden Fall schon wärmer als hier und da sind die Sachen wahrscheinlich schon weiter. Also Erdbeeren gibt es im Freiburg-Breisgau bestimmt schon.
Ja, und da als letzter Tipp, bevor wir dann zum nächsten Punkt übergehen, kann man jedem auch so einen saisonellen Kalender oder saisonalen Kalender empfehlen. Den kann man sich einfach in die Küche hängen. Sieht auch sehr ästhetisch in der Regel aus und häufig auch selbst gemalt und dann halt einfach fotokopiert. Also ein guter Tipp, kriegt man bestimmt schon für 10, 15 Euro. Ist auch ein tolles Geschenk für Freunde und Freundinnen.
Kriegt man umsonst. Einfach nur bei der Verbraucherzentrale anrufen und sagen, man hätte gerne einen Saisonkalender, dann kriegt man den umsonst geschickt.
Bester Tipp. Und den kann man auch gut an Freunde und Freundinnen verschicken oder verschenken, die auf Nachhaltigkeit stehen oder sich dafür interessieren.
Na, dann können wir ja nur hoffen, dass uns da zukünftig das nachhaltige Kochen in der Küche gelingt. Wenn es jetzt Leute gibt, angenommen, die können nicht so gut kochen, hast du denn irgendwelche Kochbücher-Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mit denen ein Scheitern fast unmöglich ist?
Den Scheitern fast unmöglich ist. Also ich habe ein ganz tolles Buch, das habe ich schon, seit ich in der Lehre bin. Das sind meine liebsten Hausrezepte. Das ist von Eckhard Witzigmann. Das fand ich großartig. Die Rezepte sind relativ simpel. Die sind jetzt von seiner Oma und von seiner Mutter. Und mit dem habe ich schon immer sehr gerne gekocht. Nachteil an der Sache ist, gibt es nicht mehr, wird nicht aufgelegt, ist vergriffen, gibt es nur im Antiquariat. Ich befasse mich im Moment eigentlich relativ viel mit gesunder Ernährung. Und da gibt es ein Buch, das heißt das Wirkkochbuch. Das finde ich tatsächlich großartig. Einfache Rezepte, da wird aufgelistet in 10 Kapiteln, 10 verschiedene Ernährungstipps plus die Krankheiten dazu, wie man sich darüber ernähren soll und was man weglassen soll, was nicht und was alles gut für den Körper ist und was nicht. Das Buch finde ich eigentlich ziemlich gut momentan.
Okay, interessant. Und wenn ich dann schon mein Kochbuch habe, was muss ich dann noch beachten? Also lohnt es sich dann irgendwie einen Essensplan zu erstellen für die Woche oder ist es eher überflüssig? Was meinst du?
Da fragst du relativ den Falschen. Wir haben das in der Kita auch. Die Eltern hätten gerne immer so mindestens 2 Wochenpläne dafür, was ihre Kinder zu essen bekommen. Und ich bin immer so, ich stehe morgens auf und habe eine Idee. Also ich bin immer ziemlich spontan in dem, was ich koche. Wenn man natürlich so eine Kiste vom Bauernhof bekommen hat und sieht, was drin ist, wäre es wahrscheinlich für manche, damit er keine Reste hat, einfacher, wenn er sich einen Wochenplan macht oder zumindest grob überlegt, was er dann essen möchte heute. Möchte ich heute eine Suppe essen? Möchte ich heute Nudeln mit Gemüse essen? Möchte ich irgendwie eine Reispfanne haben, einen Pfannkuchen? Dass ich da vielleicht grob was aufschreibe, das könnte hilfreich sein.
Genau, und da muss man ja trotzdem immer spontan bleiben. Wie du vorhin auch meintest, machst du dann aus dem Rest Gemüse, was die Kinder da so nicht essen, dann auch gerne mal so Gemüsebällchen oder so Buletten oder sowas wahrscheinlich, so
genau.
Gemüsebuletten.
Ja, in der Kita ist es der Mittwoch und der Freitag, wo es solche Sachen gibt. Freitag ist der Rumfahrtag, da gucke ich einfach, was über die Woche noch übrig ist. Und mittwochs gibt es dann öfter mal so Bällchen oder sowas wie Falafel oder in die Richtung, genau.
Okay, toll. Ich meine, du kommst ja heute auch aus der Kita?
Ja.
Dann zum Abschluss, was gab es denn heute Leckeres?
Heute gab es eine Ofenkartoffeln mit gebratenem Brokkoli und Linsen, Hirse, weiße Bohnenbratlinge.
Sehr lecker.
Ja, das ging auch sehr gut heute.
Ja, super. Dann, es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite erstmal und ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Ja, total. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Wir können nochmal schneiden, sorry, ich habe noch eine Frage. Mir ist noch was eingefallen. Wenn du jetzt die Lebensmittel dann sozusagen nochmal verwenden willst, wie checkst du denn, ob die noch gut sind? Also wenn du jetzt sagst, du nimmst dann die Reste irgendwie noch, dann…
Du meinst es in der Kita?
Ja, genau.
Ja, es gibt bei uns in der Kita 3 Essensrunden. Ne? Also wir haben 2 Restaurants für kleine Kinder und für die etwas größeren Kinder und da gehen immer jeweils 20 Kinder essen. Wir haben aber 120 in Vollbesetzung. Das heißt, die gehen nacheinander. Und ich koche für jede Runde nochmal die Sachen relativ frisch und zeitnah hintereinander. Und dann weiß ich ja am Schluss, was übrig geblieben ist. Das geht dann noch nicht zu den Kindern oder ist nicht von den Kindern angefasst worden. Deswegen ist die Zeitspanne, es ist ja nicht so, als wenn ich das jetzt ausliefern würde. Es fährt eine Stunde durch die Stadt, wird in der Schule oder in der Kita angeliefert, wartet da nochmal eine Dreiviertelstunde, bis es zum Essen kommt, kommt dann wieder zurück. Bis es dann wieder bei mir wäre als Caterer, sind wahrscheinlich 4 bis 5 Stunden vergangen. Das kann man nicht mehr verwenden. Da ich aber direkt vor Ort arbeite, haben die Sachen noch nicht so lange in der Wärme gestanden, dass man sie nicht verbrauchen kann. Werden sofort runtergekühlt und dann kann man sie am nächsten Tag verwenden.
Großartig.
Ja, also ich kann es nur jeder Kita und jeder Schule ans Herz legen. Denkt wieder daran, stellt Köche ein und lasst selber kochen. Definitiv. Es ist günstiger. Man kann besser auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen und auch an alle Köche, die das machen wollen. Es ist ein tolles Arbeitsumfeld und es macht einen Riesenspaß.
Und jetzt nochmal vielen Dank, dass du da warst heute. Es war ein tolles Gespräch, sehr aufschlussreich. Ich glaube, damit haben wir jetzt alle einen Starterpack, wie wir uns nachhaltig, regional und gesund ernähren können.
Ich hoffe.
Und damit jetzt tschüss.
Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.
Sage ich dann auch tschüss und danke für euch.
Und da bin ich doch fast schon ein bisschen traurig, dass es jetzt schon vorbei ist. Aber Charlotte, wir haben ja noch was geplant mit Ottmar.
Genau, lange musst du nicht traurig sein und auch nicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben nämlich geplant, dass wir mit Ottmar nochmal einen Kochkurs machen und ganz vielleicht auch nochmal eine zweite Folge. Aber das steht noch in den Sternen. Aber der Kochkurs, der ist sicher.
Da freue ich mich doch drauf.
Und am Ende bleibt doch eigentlich auch nur noch mal zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dran geblieben seid und falls ihr Feedback oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne per E-Mail oder bei Instagram. Und damit
over and out.